Deutschlandfunk Kultur Interview.
Woran arbeiten Sie? Das ist ja eine Frage, die kann ein schlechtes Gewissen machen oder aber freudig beantwortet werden. Wir stellen sie gleich in einer ganzen Reihe hier im Programm. Und ich bin heute verabredet mit der Schriftstellerin Felicitas Hoppe, um mit ihr darüber zu reden. Sie ist Büchnerpreisträgerin von 2012 und hat den erstmals vergebenen Großen Preis des Deutschen Literaturfonds bekommen für die Vielfalt ihres Werkes und ihre wache Wahrnehmung und funkensprühende Vielschichtigkeit ihres Schreibens. So hat es der Literaturfonds beschrieben. Felicitas Hoppe schreibt Romane, aber auch Texte für Mathebücher, hat Grimms Märchen unter dem Aspekt von Heldinnen neu geordnet und kommentiert. Und jetzt steht ein großer Brocken an, die Nibelungensage. Und das interessiert uns natürlich. Die Schriftstellerin ist jetzt in der Schweiz am Telefon. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
Beschreiben Sie uns doch mal bitte den Blick, den Sie dort haben, weil ich stelle mir das jetzt schon mal so sehr idyllisch vor.
Ja, ich sitze hier im Schweizer Wallis in einer Einsiedelei, die sich an einer alten Kirche befindet und gucke auf meinen Weinberg und den Rosengarten und auf unglaublich schroffe, beeindruckende Berge, die heute in einen nibelungischen Nebel gehüllt sind. Man darf sich das aber nicht als Idyll vorstellen. Hier wohnen ganz normale Menschen und das Tal ist ganz neubaumäßig besiedelt. Es ist also eigentlich eine wunderbare Mischung aus alt und neu. Und das ist eigentlich auch, was mich an den Nibelungen interessiert.
Nun, ich habe mir nur gemerkt, Rosengarten und mein Weinberg und bin jetzt fast vor Neid erblasst. Aber bleiben wir bei den Nibelungen. Sie schreiben Deutschlands große Sage neu. Warum gerade die?
Mich haben die Nibelungen immer fasziniert. Sie sind ja nun fast 1000 Jahre alt. Also ich spreche vom Nibelungenlied, das um 1200 entstand, und da haben sich im Laufe der Zeit so unglaublich viele Schichten der Interpretation über diesen Stoff und diesen Text gelegt, dass ich einfach dachte, die möchte ich so archäologisch wieder abtragen und mal schauen, was eigentlich für eine Geschichte und was für ein Text darunter liegt und ausprobieren, ob man das anders neu erzählen kann in postheroischen Zeiten. Obwohl ich glaube, dass diese Figuren eben immer noch was mit uns zu tun haben, ob Siegfried Hagen oder Kriemhild, das ist sehr, sehr spannend.
Das heißt, Sie finden, das muss neu erzählt werden?
Ja, ich finde, das sollte unbedingt neu erzählt werden, gerade weil dieser Stoff im Laufe der Geschichte auch so viel Missbrauch erfahren hat, also vor allem in der Nazizeit. Und wenn ich jetzt so anschaue, zum Beispiel, dass das so als deutscher Mythos gehandelt wird, das halte ich eigentlich für ein Missverständnis. Im Grunde genommen ist das ein absolut europäischer Stoff. Der beginnt zwar am Hof zu Worms, aber wir haben da die Burgunder und die wandern dann vom Rhein an die Donau und im Grunde genommen über Wien bis nach Budapest. Die Helden kommen aus allen möglichen europäischen Ländern, auch aus der Schweiz. Das ist spannend. Und das anders aufzuziehen und die Konstellation neu zu ordnen, finde ich, ist eine sehr, sehr interessante Sache. Und dann ist da natürlich, und das ist für mich das Entscheidende, dieser sagenumwobene Schatz. Und den halte ich ja für den Hauptprotagonisten der Geschichte. Und wenn man den in den Mittelpunkt rückt und merkt, was drumherum alles passiert, dann wird es richtig spannend.
Also es gibt Siegfried, Kriemhild, Brünhilde und Hagen, aber es geht vor allem um Gold und das von Alberich gehütete Schätzlein.
Ja, es geht um diesen Schatz, der aber selber in diesem Text als Protagonist auftaucht. Und die Schätze selber spielen eine große Rolle, weil sie wandern, weil man sie nicht fassen kann, wie die Geschichte selbst. Und wenn Sie an die heutige Tourismusbranche denken, das ist ja faszinierend. Es gibt ja bis heute Touristen, die sich auf Schiffe setzen, den Rhein befahren und tatsächlich auf der Suche nach diesem Schatz sind. Es gibt auch genaue Berechnungen. Sie können im Internet nachschauen, wie viel der Schatz heute angeblich wert ist.
Das wird alles genau berechnet. Sagen Sie mal, haben Sie nachgeguckt?
Ich habe das mal nachgeschaut. Also das ist, ich weiß nicht, wie viele Millionen Euro oder so. Aber es gibt Leute, die richtig darauf spezialisiert sind. Und das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Und wie bei allen Stoffen interessiert mich auch in dieser zugegeben sehr dunklen, grausamen Geschichte doch auch die komischen Elemente. Und die gibt es eben auch.
Es freut mich, dass Sie das sagen, denn Sinn für Komik ist Ihnen ja immer wieder bescheinigt worden, auch Fantasie in Ihrer Erzählkunst. Wie leicht nehmen Sie denn diese ja doch schwerwiegende Kost aus Mord, Verrat und ewiger Treue?
Das ist ein ständiger Kampf, muss ich sagen. Das geht mir mit vielen historischen Stoffen so, dass ich einerseits mich der Ernsthaftigkeit stellen will. Also die Nibelungen sind eigentlich kein Hoppestoff. Und ich glaube, deshalb wollte ich sie bearbeiten, weil ich einfach mal gucken wollte, wie komme ich damit klar. Das Ganze endet ja in einem grausamen Gemetzel, in einem entsetzlichen Blutvergießen, in einem Blutrausch förmlich. Und im Moment spiele ich mit dem Gedanken, die Nibelungen ohne Blutvergießen zu erzählen. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil ich mir dann andere, also Alternativen ausdenken muss. Aber ich möchte diesen Stoff auch von dieser Gewalttätigkeit befreien in gewisser Weise, so dass er, ich will jetzt nicht sagen, eine gewisse Heiterkeit hat, aber dass wir eine Distanz nehmen können. Denn so wie das heute oft noch auf die Bühne gebracht wird, auch bei den Wormser Festspielen, da wird natürlich auch ein Bedürfnis des Publikums nach diesen alten Geschichten bedient. Also man erfreut sich eigentlich an diesem Gemetzel und das wollte ich so ein bisschen literarisch abbiegen. Ich bin ja noch mittendrin in der Arbeit und bin selber gespannt, ob ich diesen Knoten zerhauen kann.
Die Nibelungen ohne Mord und Totschlag, sind das denn noch die Nibelungen oder ist das die hoppische Neuschöpfung?
Ich glaube, das wird eine Mischung aus beidem sein. Ich möchte einfach auch von den Klischees weg. So zum Beispiel Hagen als Inbegriff des Bösen. Hagen ist und bleibt aus meiner Sicht schon neben dem Schatz die faszinierendste Figur der Geschichte. Aber ich finde, das muss man brechen. Man darf das nicht in Gut und Böse teilen, in Hell und Dunkel, sondern man muss sehen, dass die Figuren aus ihrer eigenen Warte betrachtet, handeln sie ja immer alle richtig. Sie kriegen es nur zusammen nicht hin. Und diese Konflikte aufzuzeigen, das möchte ich versuchen. Es wird natürlich nicht ohne Vernichtung und Verluste abgehen, aber wie die dann sich tatsächlich vollziehen, das wird sich zeigen.
Mhm. Sie sagten, Sie sind noch nicht so weit, aber Hagen und der Schatz sind offenbar die Figuren, die Sie am meisten reizen, wobei der Schatz ja in dem Sinne kein Mensch ist zwar, aber eben auch eine Figur. Gibt es denn Figuren, die Sie so gar nicht mögen?
Das kann ich nicht sagen. Ich finde, dass alle ihre, ja, sozusagen ihre Vor- und Nachteile haben. Ich kann wohl sagen, dass jetzt zum Beispiel Kriemhild nicht meine Favoritin ist. Man arbeitet sich ja als schreibende Frau sicherlich auch an Frauenfiguren ab. Brunhild ist die klassische Pippi Langstrumpf-Figur. Die ist dämonisch, die ist bärenstark, die wird aus ihrer Welt zwangs herausbefördert und muss diesen etwas dümmlichen Gunther heiraten, den ich wirklich nicht besonders mag. Der wird auch in der Hochzeitsnacht von ihr an den Nagel gehängt, buchstäblich. Also das ist eine der komischsten Szenen. Und Kriemhild hat mich immer irritiert, weil Kriemhild sich vollkommen an ihre Trauer hingibt. Die Trauer um Siegfried wird zu ihrem Lebensziel und das hat etwas Masochistisches und etwas Furchtbares. Und zugleich wird sie ja heroisiert als der Inbegriff der liebenden Frau. Das hat für mich nichts Vorbildhaftes. Und genau darum geht es auch, also zu zeigen, dass wir mit den Figuren zwar etwas zu tun haben, weil sie auch Facetten von uns haben, im Guten wie im Schlechten, aber als Vorbilder taugen sie ganz sicher nicht. Oder nicht mehr in diesen postheroischen Zeiten.
Und wie lange werden Sie da im Wallis mit den Nibelungen verbringen, mit Ihrer eigenen Variante?
Ich bin jetzt mittendrin und werde jetzt bis Ende Monats hier sein. Dann ziehe ich mal wieder ins Tal und dann komme ich zurück. Also ich arbeite in verschiedenen Blöcken und versuche mir so viel Zeit wie möglich aus meinem Zeitbudget rauszuschneiden, um das Werk möglichst dann zum Jahresende auch vollendet zu haben und dann hoffentlich ohne allzu großes Blutvergießen.
Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe war das. In unserer Reihe Woran arbeiten Sie? Also uns erwartet eine ganz neue Nibelungensaga aus Ihrer Feder. Frau Hoppe, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich bedanke mich und einen schönen Tag.
Den wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.
Danke, tschüss.